Ja, nicht durchdrehen steht da. Hier ist die Sendung Latin Boogaloo auf Radio Rheinwelle 92,5. Hier ist Günther Bozen am Mikrofon in Vertretung von Thomas Papert, der heute im Urlaub ist. Der hat's gut, aber er hört wahrscheinlich zu. Also dann grüßen wir Thomas, wir winken mal alle in die Kamera. Ja, heute illustre Gäste. Die Leute, die die Werbung gesehen haben, wissen es schon. Wir haben heute Hafenmusik, die Stefanie Bieber. Und wir haben ja, bildende Kunst, Olga Petrova. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Und die Steffi, die
Hallo.
wollte auch gleich live spielen und nicht irgendwie Konserven mitbringen. Deswegen würde ich sagen, spiel doch gleich mal was.
Okay.
Ja, wunderbar. Wie kommt man zu so einem Instrument?
Man kauft es.
Ja, das war ja klar.
Du meinst, wie kommt man zur Kaufentscheidung?
Ja.
Ja, also ich bin ja ursprünglich Querflötistin.
Das sieht ja genauso aus. Das kann man ja leicht verwechseln.
Ja,
Ja,
genau.
ja.
Und es war halt so, dass, also ich sage das nur, weil ich immer diesen Spruch zu hören kriege, den du vorhin auch gesagt hast, als wir hier reinkamen, Augen auf bei der Berufswahl, nicht bei der Berufswahl, bei der auch, aber bei der Instrumentenwahl und das, weil die Harfe ist halt ein bisschen größer als die Flöte und deswegen sage ich ganz gern, ich bin Flötistin, ja, und habe mich aber nach meinem Studium, habe ich mich einfach zurückgesehnt in die Zeit meiner Jugend sozusagen, als ich Gitarre spielte und die Gitarre halt immer benutzt habe, so nach der Schule, um mich so ein bisschen runterzuholen, ja, so ein bisschen Abstand zu kriegen von der Schule. Und dann habe ich damals immer diese ganzen Liederhefte da, Student für Europa und so, die habe ich rauf und runter gespielt und dann so nach einer Stunde, anderthalb, hatte ich die dann alle durch und dann ging es mir wieder besser. Und dann kam das Musikstudium und da war es dann das Gegenteil. Also mir ging es eben nicht gut nach dem Üben und nach dem Spielen. Und es war sehr viel Druck, sehr viel, ja, auch Misserfolge, sehr viel Konkurrenzkampf, sehr viel Leistungsanspruch, Perfektionismus und so weiter. Und ich hatte einfach keinen Spaß mehr am Musik machen. Und dann habe ich ein Seminar mitgemacht, nachdem ich ein Jahr lang meine Flöte eigentlich ausschließlich nur noch zum Unterrichten ausgepackt hatte. Habe ich ein Seminar mitgemacht, das hieß Mit Tönen sprechen. Das war damals bei einem Flötisten, der Klaus Holsten. Und da kam ich hin und dann lagen da Leute so Meditationskissen in dem Raum. Ja? Und ich dachte, ups, hier bin ich jetzt in einer Sekte gelandet, vielleicht sollte ich gleich wieder gehen. Aber ich hatte ja bezahlt, also bin ich dann geblieben. Dachte mir, naja gut, also das Geld soll jetzt auch nicht total vertan sein, gucke ich es mir halt mal an. Und da sollte man den inneren Ton hören. Und es hat so eine Weile gedauert, bis ich so wusste, was er meinte oder bis ich ahnte, was es vielleicht sein könnte. Ja, also ich habe jedenfalls an dem Wochenende so ein bisschen gelernt, wieder nach innen zu spüren und eigentlich mal zu merken, was möchte ich eigentlich und was möchte ich auch nicht. Und möchte ich eigentlich überhaupt noch Musik oder nicht? Und wenn ja Musik, was denn eigentlich überhaupt? Und dann habe ich nach dem Wochenende zumindest schon mal gewusst, dass ich eben nicht wieder das weitermachen möchte, was ich im Laufe des Studiums so getrieben habe. Und 2 Tage später hörte ich im Radio Lorena McKennitt, eine ganz alte Aufnahme von ihr, wo sie nur singt und Harfe spielt. Und da hat dieser Ton der Harfe, der hat mich plötzlich so angesprochen und auch die Schlichtheit von der Musik. Also sie machte ja dann später nicht mehr so schlichte Sachen, aber das war eben so eine von diesen ganz schlichten Sachen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist wieder eigentlich das, wo ich herkomme mit dieser Gitarre und ein bisschen Folksongs singen und sowas. Da möchte ich wieder hin. Und dann habe ich die Harfenlehrerin im Konservatorium angerufen und habe gesagt, du, wo kriege ich denn jetzt so eine keltische Harfe her? Ich möchte jetzt keltische Harfe lernen. Und dann war ihre Antwort, das werde ich nie vergessen, die sagte dann, wieso willst du jetzt noch Harfe lernen? Du bist doch schon viel zu alt. Ich war 29. Ja? Und ich habe mich dann also durchgesetzt und habe mir also so eine Harfe erstmal gemietet. Das war ein schreckliches Instrument, was ich damals hatte. Ich sage jetzt nicht die Marke, das wäre nicht so schön. Aber also diese Harfe war nicht schön, bei der bin ich nicht geblieben. Aber ich habe dann eine Anfrage gehabt, wenig später, für einen Auftritt mit meiner Querflöte. Da sollte ich einen Meditationsgottesdienst mitgestalten und sollte unter anderem bei einer Bildbetrachtung spielen. Und ich spielte halt noch gar nicht lange Harfe. Also ich hatte vielleicht 3-4 Monate konnte ich spielen, ja. Und ich habe gesagt, also Bildbetrachtung und Flöte, das könnte schon ein Lautstärkeproblem sein, aber ich habe jetzt noch ein ganz neues Instrument und das passt vielleicht ganz gut, das ist eine Harfe. Ja, unbedingt. Und dann bin ich also mit meiner Harfe dahin, habe also am Anfang und am Ende Bach-Sonaten gespielt mit einem Organisten zusammen, ziemlich schwierige Dinge. Und ich war auch zufrieden mit meiner Bach-Interpretation und dann habe ich halt für die Bildmeditation habe ich ungefähr sowas hier gemacht. Und das habe ich so eine Weile lang so weiter. Also, das ist nichts Schwieriges, das lernen bei mir Anfänger eigentlich in einer der ersten Stunden, ja. Und hab einfach so lange, wie die Bildbetrachtung ging, habe ich da so vor mich hingespielt mit so einem Muster. Ne? Und am Ende dieses Gottesdienstes hatte ich dann das Erlebnis, dass die Leute alle auf mich zustürmten und sagten, ach, die Harfe, wundervoll, diese Harfe, diese wunderschönen Klänge. Und ich so, ja, und die Flöte. Und also die Flöte wurde wirklich nicht,
kein Mensch
niemand hat
sie
erwähnt. Ja. Niemand hat das irgendwie bemerkt, dass ich auch Flöte gespielt habe. Ja? Die haben alle, sind alle nur auf diesen Sound von der Harfe abgefahren. Und es hat auch niemanden offensichtlich gestört, dass das nichts Virtuoses und nichts Schwieriges war, was ich da gespielt habe, sondern es war schön. Und das war eigentlich ganz früh schon der Punkt, wo ich gewusst habe, die Harfe wird wahrscheinlich bei mir die Flöte ersetzen irgendwann oder ablösen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gar nicht mehr Flöte spiele, aber nur noch sehr wenig. Ne? Und so ist es gekommen, also dass die Harfe wirklich sich so richtig bei mir eingenistet hat, kann man sagen.
Cool. Ja, dann spiel noch was.
Ja, also ich kann ja mal nochmal, ich spiele mal so was Einfaches, ja. So. Thank you.
Ja, sehr schön. Ja, ich kenne witzigerweise eine kurdische Harfenistin, die jetzt in London lebt, die auch ein völlig anderes Instrument, so ein kurdisches traditionelles Instrument studiert hat und irgendwann mal eine Harfe gehört hat und mir auch erzählt, ja, das war so ein toller Klang und es hat mich einfach gepackt. Ich musste Harfe spielen, alles andere war egal.
Genau.
Ja, so ist es dann.
Ja.
Olga, wer bist du, was machst du?
Stefanie kann sehr schön erzählen. Ich bin Künstlerin, sage ich mal so.
Mhm.
Ich habe ein kleines Atelier in der Bergerstraße in Frankfurt und dort kommen im Moment Kinder zu mir und wir malen zusammen.
Mhm.
Das ist jetzt meine Hauptbeschäftigung, meine ich. Ja, und in der Freizeit male ich meine Bilder.
Mhm. Du hast in Offenbach studiert?
Mhm.
Und im Städel?
Ja.
Das heißt, so gibt's da irgendwelche Spezifikationen, wenn man sich...
Also, ich komme eigentlich aus Kiew, Ukraine.
Mhm.
Und vor 21 Jahren kam ich nach Deutschland. Und jetzt war ich 6 Wochen in Kiew und deswegen und seitdem nicht mehr so viel Deutsch gesprochen, gleich ins Radio.
Das macht nichts.
Meine Tochter sagte, Hauptsache richtig Artikel. Ja, schwierig. Ja, nach Deutschland und ich wollte studieren hier. Eigentlich wollte ich zuerst in Spanien, aber da war Studium so teuer. Hier mhm. Kostet Studium nicht, sozusagen. Und da wollte ich irgendwie doch Design studieren, weil es klang so exotisch und cool.
Mhm.
Aber ich war schon längere Zeit in der Malschule in Kiew. Ja. Und dann... Genau, Städelschule. Ah, und Designschulen, da bräuchte ich gutes Deutsch.
Mhm.
Und ich war ganz frisch mit Deutsch. Und Städelschule bräuchte den Nachweis gar nicht. Da müsste man nur Prüfung machen. Und Mappenberatung. Und so kam ich in die Städelschule, weil ich auch nach Hessen landete damals.
Mhm.
Und wusste nicht, dass die Schule so guten Ruf hat.
Ja.
Ja. Und da habe ich... Ich war zuerst bei Tobias Rehberger, der war auch damals noch nicht so berühmt. Und nach der Aufnahmeprüfung kam zu mir Peter Angemann und sagte, warum gehst du zu Tobias, der ist doch eher Bildhauer, du musst malen. Und dann bin ich zu Peter Angemann gegangen, aber nach einem Jahr ist er nach Nürnberg. Und wollte seine Klasse auch mitnehmen, aber dann bin ich schon doch in Frankfurt geblieben.
Mhm.
Aber dieser Gedanke, dass ich Design studieren will, hat mich nicht gelassen. Dann irgendwann, als ich schon Deutsch gut konnte, nach 3 Jahren vielleicht, bin ich doch nach Offenbach, HFG Offenbach.
Mhm.
Und dann habe ich was Richtiges studiert, wie man sagt. Aber dann nach dem Studium doch, nein, Design ist nichts für mich. Nein.
Mhm.
Dann habe ich ein paar Filme gemacht, aber sonst eigentlich Malerei.
Ja, ja, ich habe zum ersten Mal von der HFG gehört, über Kollegen, die... wo Leute aus der HFG CD-Covers für die gemacht haben. Und auch so Videoclips für die Bands. Das war so mein erster Kontakt zur HFG.
Ja, da können manche Leute einiges. Mhm. Ja, das ist super Schule.
Ja. Ja, aber ja, immerhin hast du das dann mitgekriegt. Ich meine, die meisten Leute haben ja gar nicht die Möglichkeit, mal Sachen auszuprobieren, um festzustellen, ist das wirklich das, was ich machen will. Und gerade heutzutage ist es ja im Studium relativ schwer. Man muss sich ziemlich eng entscheiden, das will ich machen, und dann darfst du eigentlich nicht mehr wechseln, weil dann kriegst du es nicht mehr finanziert, oder es geht von der Zeit her nicht, weil du dann zu alt bist und diese ganzen Sachen. Also eigentlich ist es toll, wenn du sowas gemacht hast.
Stimmt.
Ja.
Ja, HFG ist sowieso sehr frei, man konnte da alles machen. Ich habe auch alles ausprobiert, außer Malerei, weil das habe ich schon eigentlich in der Städelschule gemacht.
Mhm.
Ja, man sagt, in die Kunsthochschulen kommt man schwer rein, aber zu studieren ist nicht so schwer.
Mhm.
Weiß nicht, Musik ist bestimmt anders.
Man kommt schwer rein und studieren ist auch schwer.
Ja. Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Es gibt Aufnahmeprüfungen überall. Du kannst ja Musik auch ohne Abitur studieren. Das ist eines der wenigen Studien, wo du keinen Hochschulabschluss brauchst. Du musst halt immer eine Aufnahmeprüfung machen. Und das ist von Schule zu Schule völlig unterschiedlich. Da gibt es überhaupt keine Standards. Da muss man wirklich vorher hinfahren und mal gucken, was verlangen die und was muss ich da können. Und vor allen Dingen, bei welchem Professor werde ich dann sein? Weil ich finde, das ist das aller Wichtigste. Total egal, wie die Schule heißt. Wichtig ist, ob der Professor, bei dem du dann bist, ob der was macht, was du auch machen willst, was dir liegt. Weil wenn du dann irgendeinen Mist machen musst, wenn du sagst, du hattest keinen Spaß am Üben, dann stimmt da ja was nicht. Ich hatte immer Spaß am Üben im Studium, weil ich fand meinen Schlagzeuglehrer damals toll.
Also da muss ich aber mal jetzt, da muss ich einfach mal zur Ehrenrettung meiner beiden Lehrer sagen, an denen hat es sicherlich nicht gelegen.
Mhm.
Also es war einfach die allgemeine Situation, dass es eben Flötistinnen und Flötisten wie Sand am Meer gibt.
Mhm.
Ja, und die Berufschancen recht gering sind. Und also meine beiden Flötenlehrer, also die waren nicht schuld, also kann man echt nicht sagen, im Gegenteil, also vor allen Dingen dann später, also gegen Ende meines Studiums habe ich nochmal einen Lehrer gewechselt, und das hat nochmal so ein bisschen frischen Wind reingebracht, und ich habe also diesem Lehrer, soll ich sagen, wer es war?
Gerne.
Ja, also es war der Thaddäus Watson, mhm. Ja. Der hat also nochmal, der hat einfach nochmal sehr viele Inspirationen mir mitgegeben, von denen ich bis heute zehre.
Mhm.
Und zwar nicht instrumentenspezifisch, sondern halt allgemein musikalisch. Ja. Ja. Also was musikalischen Ausdruck angeht und auch was Hingabe angeht, also musikalische Hingabe jetzt. Nicht unbedingt zeitliche Hingabe, 8 Stunden üben oder so, sondern wirklich dieses in die Musik eindringen und die Musik wirklich durchdringen. Ja. Da habe ich auch kapiert, warum man eigentlich beim Probespiel Mozart-Konzert auswendig spielen soll. Ja? Und auch kann, weil man hat es ja dann schon seit Jahren, hat man ja nichts anderes dann geübt. Aber also so, das war nicht das Problem. Das Problem war eigentlich mehr diese Gesamtsituation, immer diese Probespiele, dann auch dieses Gefühl, wenn ich nicht ins Orchester komme, dann habe ich es nicht geschafft.
Mhm.
Ja? Dann habe ich versagt sozusagen. Und das macht ja was mit dir.
Ja.
Also wenn du in so einer Atmosphäre lebst, wo eigentlich nur die eine Stelle im Orchester kriegen, als die
was
gelten, die es geschafft haben. Ja. Und alle anderen, die sind dann halt nur Lehrer geworden oder nur an der Musikschule gelandet. Ja. Und das ist extrem heftig, was da in der Psyche so kaputt geht eigentlich. Ne?
Gut, das ist ja natürlich, das habe ich so gar nicht erlebt, weil ich habe Jazz studiert und da ist es anders, weil du kommst eh nicht in irgendein Orchester. Wenn überhaupt, dann hast du vielleicht das Glück, in eine dieser Radio-Big Bands zu kommen, aber das sind ja ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also da ist völlig klar, dass du dich irgendwie durchschlagen musst. Mhm. Und natürlich empfehlen dir alle von Anfang an, mach Pädagogik mit, weil du hast vielleicht mal eine Tour mit irgendeiner Band, aber dass du davon leben kannst, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering. Also sieh zu, dass du irgendwas machst, wovon du dein täglich Brot irgendwie finanzieren kannst.
Und ich finde auch, man müsste ganz klar auch sagen, wenn du keine Lust auf Unterrichten hast, dann such dir einen anderen Beruf.
Ja,
ja,
ja, ist so.
Das muss man eigentlich
ja
ganz deutlich sagen.
Ja. Ja, was es halt leider auch gibt. Teilweise erlebt man dann Leute an Musikschulen, die halt frustriert sind, weil sie es nicht geschafft haben. Und jetzt müssen sie halt diese Schüler da quälen. Und das ist dann schon auch schlimm. Ja.
Und an alle Kollegen, die sich jetzt plötzlich getroffen fühlen. Es gibt auch die Möglichkeit, Erwachsene zu unterrichten. Das kann auch eine schöne Alternative sein.
Macht total Spaß, gerade auch am Schlagzeug. Das ist wunderbar. Also es ist auch ein Trend in den letzten Jahren. Viele Erwachsene trauen sich auch nicht an die Musikschulen, weil sie denken, das ist so ein Jugendding. So. Es heißt ja auch oft noch Jugendmusikschule, was eigentlich ein Quatsch ist. Aber also Erwachsenenunterricht am Schlagzeug macht unglaublich Spaß. Das ist toll, weil in der Regel kommen die mit klaren Vorstellungen. Ich will das und das Lied von AC/DC spielen oder was weiß ich was. Und dann macht man das halt.
Und genau.
Das ist ganz anders als bei Kids.
Also ich finde es ganz toll, weil man kann mit Erwachsenen halt wirklich viel mehr auf Augenhöhe noch kommunizieren. Also kann man mit Kindern oder sollte man vielleicht mit Kindern auch tun, aber mir persönlich hat das nicht so gelegen, ehrlich gesagt. Also ich hatte immer ein bisschen Schwierigkeiten. Ich habe dann auch in der Waldorfschule so einen Unterrichtsraum gehabt und dann hatte ich eben so diese pubertierenden Mädchen, also so im Alter zwischen 11 und 15, eigentlich genau das schlimmste Alter, die dann immer sagten, wenn ich gesagt habe, ja, wie soll es denn sein oder was würdest du denn gern spielen oder wie stellst du es dir denn vor, wie würdest dir denn Spaß machen? Keine Ahnung.
Weiß ich nicht.
Ja. Ja, so und mit keiner Ahnung, ja, da konnte ich irgendwie nicht umgehen.
Ja, ja. Weiß ich nicht. Ja, warum bist du eigentlich hier? Ja, weiß ich nicht.
Ja, genau, ja, weil ich halt jeden Montag komme, ja, weil meine Mutter gesagt hat, du ziehst das jetzt durch.
Ja, ja gut, ja, das Problem hast du beim Schlagzeug eher weniger, weil in der Regel ist es ja so, dass die Kinder das gegen die Eltern durchdrücken.
Also.
Ja, dann die Kinder machen ja oft diese Karussellstunden an den Musikschulen und dann ist Schlagzeug ein Teil davon und dann sagen die Eltern das ganze Jahr schon, also der kann für mich als Flöte oder Klavier oder Gitarre alles gut, aber bloß kein Schlagzeug. Und man weiß aber eigentlich schon am Anfang, wer der Schlagzeuger sein wird, weil Kinder, die schlagzeugaffin sind, die sind das schon mit 3 oder 4 Jahren. Das merkt man ganz früh.
Mhm.
Und dann geht auch kein anderes Instrument. Die lernen vielleicht später ein anderes Instrument noch dazu, aber die fangen erstmal mit Schlagzeug an. Und auch nicht mit irgendwelchen Handtrommeln. Die wollen dann Schlagzeug spielen. Das ist es einfach. Und natürlich hast du dann auch immer Kids, die wollen. Klar verliert dann hier und da mal einer die Lust nach 1-2 Jahren,
ja,
oder nach 5 Jahren. Ja,
okay.
Das ist auch voll okay, ja, weil dann soll er halt doch Fußball spielen, wenn er unbedingt
genau
will.
Genau, oder ja, halt, wer weiß was, es gibt
ja
100 Millionen
ja
Hobbys,
mein Gott,
die
ja
sind alle toll.
Ja.
Ja.
Aber er hat das wenigstens dann auch mal kennengelernt,
genau,
und vielleicht kommt er, wenn er 50 ist, dann wieder.
Genau. Oder vielleicht auch nicht und
ja
hört nur zu und weiß zu schätzen, was jemand anders
ja
produziert.
Ja, weil dafür ist es auch schon gut, dass man hört einfach Musik mit anderen Ohren. Aber mein Hauptproblem bei den Kindern ist, dass ich ich brauche manchmal bis zu 3 Monate, bis die merken, dass Musikschule nicht Schule ist. Ja, dass die bei mir eben nicht irgendwelche Prüfungen abhaken müssen und damit ist es gegessen, sondern wir gehen erst weiter zum nächsten Thema, wenn du es kannst. Und nicht, weil wir in der nächsten Stunde was Neues machen müssen. Und diese Mentalität und auch, es nutzt nichts, mich zu bescheißen, weil dann kannst du es ja nicht.
Ja.
Du kannst mich nicht betrügen. Einen Lehrer kannst du vielleicht betrügen, wenn du dich irgendwie durch eine Klausur mogelst, aber bei mir nutzt dir das nichts, weil dann kannst du das Instrument nicht bedienen. Das dauert manchmal echt, bis sie das verstehen, dass es da einen Riesenunterschied gibt.
Gibt es das in der Malerei auch?
Nein. Entschuldigung. Im Moment beschäftige ich mich mit kleinen Kindern. Da sind die so spontan und unmittelbar.
Wie alt sind die?
Okay, es gibt auch ein bisschen größere. Also ab 3.
Ab 3.
Manchmal 2,5, wenn Geschwister.
Wahnsinn.
Die große Schwester mal dann. Die Kleine auch. Ja, und das ist eher so wie Spielen.
Ja.
Und schmieren. Und,
ja.
Und. Aber ich habe überlegt, die Frage, wie war die Frage? Dass die lange begreifen.
Dass sie brauchen, bis sie begriffen haben, dass sie nicht in der Schule sind, wo sie Prüfungen ablegen müssen. Nein. Gut, mit zwei sind die ja auch.
Die kennen das ja noch nicht. Da macht Schule ja noch Spaß.
Das finde ich aber interessant, dass du sagst, also diese kleinen Kinder eben, die dann 2,5, 3 Jahre alt sind, die kommen eben und für die ist es ein Spiel, dieses Malen. Und du hast mir vorhin auch erzählt, dass es eben ganz freies Malen ist und dass du nicht so technikaffin bist. Also es geht dir nicht so sehr darum, Techniken zu vermitteln, sondern mehr die Freiheit im Umgang mit den Materialien, die dann zur Verfügung stehen,
richtig? Ja. Dadurch kommt auch Selbstständigkeit zur Entscheidung. Da lernen die schon was.
Mhm.
Es gibt auch Gruppen. Ein Mädchen ist bei mir schon 5 Jahre. Sie ist schon ein Teenager geworden. Ja.
Mhm.
Also das ist schon ein anderes Niveau. Aber im Moment zum Beispiel diese erwachsenere Gruppe, die arbeiten an einem so Zeichentrickprojekt. So was. Mhm. Aber die sind dann, also die kommen, die müssen ja nicht. Die kommen nur, weil die wollen, das ist so ein bisschen anders.
Das ist ja aber eigentlich genau das, wovon wir so ein bisschen träumen. Auch als Unterrichtende im Musikbereich möchten wir ja eigentlich auch oder wünschen wir uns auch, dass die Leute, die das lernen möchten, egal in welchem Alter, dass sie kommen, weil sie das gerne möchten, dass sie sich auf den Unterricht freuen.
Deswegen sagst du, mit Erwachsenen ist es vielleicht einfacher oder sogar schöner, weil die kommen aus eigenem Willen und ja, die haben auf etwas vielleicht verzichtet, damit sie das machen können und das ist denen dann wert.
Interessanterweise, ich weiß nicht, ob das dir auch schon mal so gegangen ist bei Erwachsenen, ist, dass manche Erwachsenen dann plötzlich in dieser Unterrichtssituation in so ein altes Muster, ich bin jetzt hier der Schüler und muss etwas, eine Leistung abliefern,
manchmal,
verfallen.
Ja.
Ja. Und dann eigentlich plötzlich auch das wieder mit Druck belegt ist.
Weil sie sich den selber machen.
Genau.
Und auch, ich bin auch jemand, der immer predigt, du musst, wenn du keine Zeit hast, bei mir nicht üben, weil du bist hier, weil du Spaß haben willst und wir haben in der nächsten Stunde garantiert auch Spaß, auch wenn du nichts geübt hast. Aber manche lässt es nie los. Die machen sich immer diesen Druck und haben dann ein schlechtes Gewissen, obwohl sie von mir den gar nicht kriegen.
Genau. Ja, ja. Das sind halt ganz tief sitzende Muster und das finde ich eben interessant zu gucken, dass du sagst, Olga, bei Dreijährigen ist das nicht vorhanden, dieses Muster. Und das lässt mich natürlich überlegen, was ist bei Dreijährigen anders als bei älteren Kindern oder Jugendlichen und auch bei Erwachsenen? Die waren noch nicht in der Schule.
Ja.
Was ist da mit unserer Schule eigentlich schiefgelaufen?
Ja. Es gibt ja so wunderschöne psychologische Tests auch mit Kindern, dass du die Kinder irgendwas spielen lässt und dann gehst du hin und sagst, okay, mach's nochmal, ich gebe dir 10 Mark dafür, wenn du es nochmal machst, dann haben sie keinen Spaß mehr dran.
Mhm.
Und so ungefähr läuft vieles, dass man nicht einfach den Spaß sich entwickeln lässt, sondern versucht es sofort zu institutionalisieren. Und das macht vieles dann kaputt.
Ja.
Und das ist auch bei unseren Kollegen oft so. Ich kenne ganz viele Musiker, die keinen Spaß am Üben haben, weil sie sich den selber kaputt gemacht haben.
Mhm.
Und jetzt müssen sie halt üben, weil sie haben ja nichts anderes gelernt. Und dann haben sie in 2 Wochen das Konzert, wo ich diesen scheiß Beethoven schon wieder spielen muss, Und muss den jetzt wieder üben, weil den kann ich ja nicht auf dem Niveau, wie ich denke, dass ich den spielen muss und zwinge mich jetzt da was zu machen, worauf ich eigentlich überhaupt keine Lust mehr habe, weil ich keine Alternative habe. Das ist natürlich, sag ich mal, bei uns, bei den Jazzern, bei den Popularmusikern schon anders, weil wir improvisieren halt auch gerne und dann gehst du halt hin und spielst irgendwas.
Ich glaube, ein entscheidender Punkt, ich weiß nicht, wie du das siehst, Olga, mit den Kindern, ein entscheidender Punkt ist vielleicht auch einfach, die kommen zusammen, die mit anderen Kindern auch, und die genießen einfach diesen Prozess in Gemeinschaft.
Auch, ja, aber die haben auch nicht diese Gedanke, ich kann nicht. Schmieren manchmal etwas, öfters schwarz, es heißt niemals, dass es irgendein Problem gibt. Die Kinder lieben schwarze Farbe Und dann, die erzählen da, da ist das und das, so Geschichten. Und es dauert nicht ewig, ja, also nach ein paar Monaten muss man schon, also die wachsen, die entwickeln sich. Aber erstmal freuen sich, dass man einfach alles dreckig machen kann. ich habe flüssige Farben, dann vermischen die, das ist so ein bisschen wie Labor. Und dann dürfen die auch an die Wand malen, an die Wände. Und es gibt so ein bisschen, manchmal, ja, und dann kriegen die auch manchmal Gummibärchen. Okay. Und dann ist alles gut.
Gummibärchen.
Ja, Kinder machen Physik, die wollen einfach ausprobieren. Genau. Und die wollen nicht hören, dass das ist jetzt falsch, oder?
Ja.
Oder, ja.
Ja, das ist so. Bei Musik ist ein bisschen anders. Manche Instrumente, da muss man schon erstmal sich bemühen, um einen Ton zu.
Das bei ist deinem bei der Querflöte anders, zum Beispiel.
Zum Beispiel,
so,
ja. Aber malen kann jeder, ja. So
Kinder wollen ja auch malen. Wenn,
ja, fast wenn ich, alle Kinder
immer, wollen malen. Wenn Eltern kommen und haben ein zweites Kind dabei, dann muss man dem nur ein Blatt hinlegen. Dann ist das Kind beschäftigt, weil die malen von ganz alleine. Da muss man gar nichts sagen. Ich lege dem ein Blatt hin und mache mit dem anderen Unterricht und der malt. Das funktioniert immer.
Im Flugzeug. Hast du Lust, Olga, auf ein Experiment?
Ja.
Also du kriegst jetzt von mir Material hingestellt und du musst gar nichts können. Du kannst einfach ausprobieren.
Das stimmt.
Okay. Und ich verspreche dir, es kann nicht schlimm klingen.
Wie im Himmel.
Wunderbar.
Also das muss man vielleicht jetzt sagen, weil das konnten die Hörer ja nicht sehen.
Ja.
Was hast du beobachtet?
Naja, Olga war sehr vorsichtig, weil sie wahrscheinlich Angst hat, was falsch zu machen.
Also man muss vielleicht dazu sagen, wir haben irgendwann beide gespielt. Ne? Das war jetzt ja nicht zu sehen.
Ja. Weil man doch auch, ich glaube, man hat einfach auch Respekt vor so einem Instrument. Und ja, greift da nicht einfach rein und macht jetzt mal was. Aber ich glaube, wenn sie es eine halbe Stunde hätte, dann würde sie auch drauf losspielen. Weil man muss erst mal kennenlernen, was passiert denn da, wenn ich da hingreife.
Ja.
Ich hatte keine Angst, aber ich wollte tatsächlich so raushören.
Erst mal rausfinden, wie das...
Ja, die sind ja auch bunt.
Ja, das ist, damit man sich zurechtfindet.
Genau. Es ist nicht, weil es schön aussieht.
Ja, nein, das ist, weil das unterschiedliche Packen waren, wo sie die Seiten gekauft haben. Genau. Die einen waren rot und die anderen weiß.
Genau, die roten waren günstiger.
Die roten waren billiger.
Nee, die roten waren teurer, deswegen sind nicht so viele drauf.
Oder sind schon so viele kaputt, die haben nichts getaugt.
Genau.
Ja, und das ist halt so dieses Experimentierende, ja, und etwas erforschen. Also auch etwas erleben sozusagen, also sich etwas erschließen, sich etwas erobern vielleicht, ja, aneignen oder sich auch an etwas annähern und zwar mit Offenheit, ohne ein vorgefertigtes Konzept. Also ich werde ganz oft gefragt, wenn ich da jetzt anfange mit der Harfe, wie lang dauert denn das dann? Ja, wie lange dauert das,
bis ich Schlagzeug spielen kann? Das weiß ich doch nicht.
Ja, also dann sage ich halt immer, also nie, also kann man nie, hat man nie abgeschlossen den Weg. Ja, mit dem Tod endet es dann wahrscheinlich, wenn man nicht an Wiedergeburt glaubt. Könnte auch sein, dass es über sich, über mehrere Leben erstreckt. Ja. Und es geht ja gar nicht darum, irgendein Ziel zu erreichen, sondern es geht ja um das Tun, es geht ja einfach um diesen Prozess. Und deswegen habe ich schon überlegt, ob ich nicht eigentlich doch mal wieder dreijährige Kinder unterrichten sollte. Ja? Weil die haben halt die haben das noch so, dieses Prozessorientierte und nicht dieses Zielorientierte. Weil wenn du ein Ziel erreichst, dann kannst du es eben auch verfehlen. Und dann gibt es eben diese Unterscheidung zwischen richtig und falsch. Oder, um es jetzt wird es ein bisschen philosophisch, zwischen gut und böse. Und was war das, als wir gelernt haben, zwischen gut und böse oder gut und schlecht zu unterscheiden? Das ist biblisch betrachtet die Vertreibung aus dem Paradies. Mhm. Der Baum der Erkenntnis.
Ja, aber das ist es auch. Ja. Da ist wirklich was dran. Ich meine, ich habe gerade im Erwachsenenunterricht auch ganz viele, die mir erzählt haben, dass sie als Kind dann auch mal Klavier gespielt haben oder irgendwas. Aber da hat dann entweder der Instrumentallehrer oder die Eltern mir immer wieder gesagt, dass das nicht gut klingt, dass das falsch ist, und dann habe ich keine Lust mehr gehabt. Und also gerade Eltern machen da so viel kaputt, weil Kinder mit 3, 4 laut rumsingen, wie es ihnen Spaß macht. Und wenn man denen dann sagt, du singst aber falsch, das ist so furchtbar.
Ja.
Aber es kommt halt immer wieder vor.
Aber noch schlimmer als dieses, du singst aber falsch, ist wenn... Also das ist das eine, oder ich weiß nicht, ob es schlimmer ist, aber also das eine ist, dass Leute in ihrer Kindheit gehört haben, du kannst nicht singen oder du bist unmusikalisch oder mach nicht so einen Lärm oder irgend sowas. Aber dann gibt es noch, was ich eigentlich auch schlimm finde, und das wird ein bisschen wenig beachtet, dann gibt es die, die es eigentlich richtig machen, also die es eigentlich ganz gut hinkriegen von vornherein irgendwie. Und die werden dann, so war es bei mir, wurde dann halt schon recht früh in so einen Blockflötenunterricht gesteckt. Ja? Das war damals ein 80-jähriger Kapellmeister, zu dem ich da geschickt wurde. Ich habe jetzt keinen psychischen Schaden, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich sogar einen davon getragen, keine Ahnung. Könnte ich jetzt nochmal zum Psychoanalytiker gehen. Aber dann war der Spaß eigentlich rum. Also ich habe vorher sehr lang mit der Blockflöte meiner Mutter halt da so rum experimentiert und bis ich halt die Liedchen aus dem Kindergarten irgendwie dann so rausgefunden hatte, wie die gehen. Das hat mir auch niemand gezeigt. Ja. Also meine Mutter hat mir bloß gezeigt, wie man die Finger dahin macht und wie man die hochhebt, damit das höher oder tiefer wird. Und den Rest habe ich dann irgendwie selbst rausgefunden. Und dann hieß es also, das Kind ist begabt, das braucht jetzt Unterricht. Und dann bin ich also in diesen Blockflötenunterricht gekommen und dann wurde so, also ganz strikt so eine Schule da durchgearbeitet und dann ging das mit dem Notenlesen los und gut, jetzt als kleines Kind lernt man das auch recht schnell, aber eigentlich war das der Anfang vom Ende, da hat es schon angefangen, mir keinen Spaß mehr zu machen. Ne? Und der Spaß kam erst wieder mit diesem Gitarrenunterricht, wo ich also bei so einem Hippie damals dann Gitarrenunterricht hatte und der brachte uns in der ersten Stunde Lady in Black bei. Mhm. Ja, ich glaube, es ist so der Klassiker. Und da braucht man nur 2 Akkorde und da gab es keine Noten und das war einfach alles easy. Da musste man auch nicht viel, ich musste nicht viel dafür üben. Und wir haben halt jede Woche irgendwie einen neuen Griff gelernt und dann haben wir dann ein paar Liedchen da begleitet und es war einfach Spaß und es war in der Gruppe und Spaß hat im Vordergrund gestanden. Es gab nie irgendwie diese Situation, dass man eine Hausaufgabe vorspielen musste oder so.
Ja.
Sondern wir gingen dahin und kriegten wieder was Neues gezeigt und es war einfach spannend. Und dann habe ich das zu Hause inbrünstig immer wieder, ich weiß noch, diese Barré-Griffe, da habe ich dann echt Blasen auch an den Fingern gehabt, aber ich fand es einfach toll und es hat Spaß gemacht. Ich habe das auch nicht für den Lehrer gemacht, sondern weil mir das Spaß gemacht hat. Und viele Musik Schullehrer treiben es ihren Schülern leider aus, indem sie zu viel reglementieren, wo es lang gehen muss. Und zu hohe Ambitionen irgendwie.
Ja, so als müsste jeder Profimusiker werden. Das wollen die Kinder ja gar nicht. Ja. Die wollen Spaß mit einem Instrument haben.
Nicht nur Kinder, es gilt auch für Erwachsene.
Ja. Wobei es natürlich auch das andere Problem gibt, dass ich dann immer wieder Eltern habe, die dann kommen und sagen, der übt nicht, ich melde den ab. Sag ich, ja, aber er hat doch Spaß und er kommt gerne in die Stunde, ist egal, der übt nicht, dann melde ich den ab. Weil da auch dieser Zwang da ist, der muss da jetzt, was weiß ich was, erreichen. Ja, was soll er denn erreichen? Der hat doch hier einfach ein Hobby, an dem er Spaß hat. Lass ihn doch. Nee, der übt nicht, dann melde ich den ab. Dann kannst du halt auch nichts machen.
Man könnte ja auch mal fragen, warum übt er denn nicht? Weil er nämlich allein nicht so Bock drauf hat.
Ja, weil das Schlagzeugspiel allein...
das mit jemand anderem zusammen
machen. Kann ich wunderbar verstehen, dass es keinen Spaß macht. Vor allen Dingen dann noch, wenn das Schlagzeug im Keller steht. Also, dann geht doch ein Achtjähriger geht doch nicht in den Keller zum Üben. Das ist doch...
Ja, und keiner spielt mit ihm. Ja. Ich meine, so ein Schlagzeug, das hat auch ganz gern vielleicht noch ein Melodieinstrument, ja, was dann, ne?
Ja.
Also,
ja.
So.
Ja.
Genau wie ein Melodieinstrument sich immer freut, wenn es ein Begleitinstrument trifft. Ja.
Ich meine, einfach mehr Spaß. Das merken wir an der Musikschule ganz radikal, wenn ein Schüler so ein bisschen was kann und ich kann den in irgendein Anfängerensemble stecken, dann blühen die alle auf. Mhm. Und bei denen, wo das nicht geht, da ist es echt schwer, weil Schlagzeug auf Dauer alleine spielen, das ist es einfach nicht.
Nee, da hat man es mit der Harfe schon besser. Das geht ganz gut auch alleine. Ja,
gut, Triangel geht auch alleine, aber...
Ja, aber ich sag mal, ein bisschen, da sehe ich noch gewisse Unterschiede.
Meinst du? Olga, du kannst davon leben, was du machst?
Ja, ich bin doch...
Ja, aber das ist eine typische Frage, die ich als Musiker ja auch immer gestellt kriege. Kann man das lernen? Kann man davon leben?
Ja, ich mache nichts anderes.
Mhm.
Also, mir geht es gut.
Du lässt Kinder...
Okay, das habe ich ja auch. Ich kann halt auch nichts anderes. Und ich habe einen Raum gesucht, ein schönes gefunden.
Mhm.
Sehr klein als Atelier, aber unabhängig und sehr gute Lage. Und vorher habe ich schon eher Anfragen, ob ich so Privatstunden gebe. Und vorher eine Bekannte hat mich gefragt, ob ich im Kindergarten mal Kurse führe. Das habe ich tatsächlich gemacht, als es ganz schwierig wurde mal. Und ja, dann dachte ich, ich kann es ja gleich bei mir machen.
Mhm.
Dann bin ich unabhängiger. Es ist so ein bisschen wie Theaterstück. Ich bin dann Regisseurin und die kommen zu mir und ich spiele mit denen ja auch.
Mhm. Wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen, wow, toll, das würde ich für meine Kinder auch gerne machen. Ich würde die gerne dahin bringen. Wie können die mit dir in Kontakt treten?
Ja, also wenn man in Google Olga Petrova Frankfurt angibt oder Malstube Frankfurt oder Olga Petrova Malstube, dann kommt man auf die Seite.
Mhm. Wunderbar.
Ja, gerne. Jetzt ist wieder alles erlaubt.
Ja, das ist ja auch so ein Ding, ja. Wir hatten ja so ein bisschen Stillstand. Was macht man denn mit der Harfe, wenn man nicht raus darf?
Tja, also ich bin auch im Keller, wie die schlagzeugspielenden achtjährigen Jungs.
Weil es so ein lautes Instrument ist, natürlich.
Naja, ist schon lauter, als man denkt. Also das dringt dann, also die Basstöne dringen schon durch. Also als das losging mit der Pandemie, das war ja letztes Jahr, eigentlich war es mir schon klar, dass was kommt, so im Februar.
Mhm.
Als so die Bilder aus Italien dann so rüberkamen, dachte ich, das könnte ein Problem werden und ich habe dann sehr schnell gewusst, vom Staat werde ich da nichts erwarten können. Ich muss irgendwie gucken, dass ich muss jetzt irgendeine Lösung finden fürs Problem. Ich hatte halt erst wirklich schrecklich Angst, dass das jetzt irgendwie das Leben zu Ende sein könnte. Und dann habe ich aber beschlossen, ich widme mich jetzt der Möglichkeit, noch mehr online zu unterrichten. Ich hatte das bis dahin zum Glück schon ein bisschen gemacht.
Mhm.
War also nicht vollkommen unerfahren, wusste, dass das möglich ist, Online-Unterricht zu geben und habe mich dann eben so richtig in die ganzen technischen Aspekte, um das auch die Übertragungsqualität eben auch möglichst gut hinzukriegen und das also auch technisch irgendwie besser zu machen, als immer zu sagen, schick mir mal per Signal, WhatsApp habe ich nicht, ja, schick mir doch mal da ein Filmchen und dann schicke ich dir meine Antwort und das wollte ich nicht. Ich wollte das dann schon richtig schön und dann habe ich da wirklich, also monatelang teilweise 16 Stunden am Tag mich durch YouTube-Videos gewühlt, um zu lernen, wie man das alles so bedient und habe also ziemlich früh schon angefangen, Online-Kurse über Zoom anzubieten und habe also das Pilotprojekt, den Pilot-Online-Kurs gestartet. Da habe ich gesagt, samstags bei Facebook gepostet, ich suche Versuchskaninchen für nächsten Mittwoch. An dem Samstag wusste ich noch nicht, wie Zoom funktioniert und ich habe mir diese Frist gesetzt, habe mich unter Druck gesetzt, bis Mittwoch muss ich wissen, wie das mit Zoom geht, ja. Und dann habe ich echt Angst gekriegt, weil da haben sich irgendwie 68 Leute gemeldet, ja, als Versuchskaninchen und da bin ich ein bisschen nervös geworden. Und ja, aber dann hat eben auch dieses erste Zoom-Dings da stattgefunden und irgendwie hat es vielen total gut gefallen, ja. Also ich habe dann gleich die Frage gekriegt, gibt es das jetzt öfter? Ja, wir wollen das jetzt. Es war ja auch Lockdown, ja. Ne? Keiner kam raus, so ungefähr. Und ach, und endlich kann ich mal bei dir Unterricht nehmen. Du bist ja sonst immer so weit weg. Und ach, und endlich kann ich mal ungeniert mitspielen, auch wenn alles anders ist, auch wenn ich eigentlich falsch spiele, aber es stört ja dann niemanden, weil mich niemand hört. Das waren dann lauter so Sachen. Und dann auch so, dann habe ich dann auch Mitschnitte gemacht und dann ist auch so toll, dass ich dann den Mitschnitt nochmal angucken kann und immer, wenn es mir zu schnell geht, kann ich dann, dann pausieren das Video und so. Und so kam ich mit meiner Harfe und meinen Online-Kursen sehr gut durch die Zeit. Und werde es auch beibehalten,
ja.
diese Schiene. Ja. Jetzt am Samstag sehe ich endlich mal wieder, seit anderthalb Jahren, nee, stimmt nicht, seit einem Jahr, sehe ich mal wieder eine kleine Gruppe von Hafenspielerinnen, sind nur Frauen, mit denen ich einen Tageskurs unter dem Titel Relax Entspannungsmusik machen werde. Und da werden wir so richtig schön klangbaden. Ja. Aber sonst läuft das alles online.
Cool. Und bei dir? Wie war das in Corona?
Tatsächlich habe ich auch ein bisschen online unterrichtet, aber bei größeren. Und ja, bei mir läuft so ein bisschen so wie Abo. Die Eltern haben weiter bezahlt, mich unterstützt und dann teilweise haben wir das mit kleinen irgendwie. Mal habe ich auch Geschwister dann nach der Pandemie. Ich meine, es war ja nicht durchgehend geschlossen. Ich habe auch Soforthilfe bekommen. Und durch Zufall, okay, ich vor Pandemie bin ich auch zweimal in der Woche nach Friedberg gefahren, in die Behindertewerkstatt und dort mal Kurse für Erwachsene Behinderte gegeben. Und das war sofort geschlossen.
Ja.
Immer noch Risikogruppe. Und aber durch einen Zufall habe ich gerade, als Behindertewerkstatt geschlossen wurde, ein Vorschlagangebot bekommen, für einen Kunstlehrer in eine Privatschule einzuspringen. Und so eigentlich, jetzt bin ich wieder frei davon. Das ist schon sehr anstrengend für mich. So größere Gruppen und ja, ich bin keine Pädagogin, das ist schon ziemlich anstrengend, würde ich sagen. Ja, aber so irgendwie so ein bisschen überlebt. Und ja, und ich male und verkaufe auch ab und zu. Auftragmäßig. Und vor Corona-Zeit gab es öfters Konzerte bei mir, obwohl es sehr klein ist. Und jetzt bald wieder seit langer Zeit erster Konzert. Und vorher war meistens Jazz. Und aber Stefan
jetzt wird's dann Harfe sein.
Eingeladen. Das würde sehr gut gerne passen. Meistens sonntags war das. So, um die so Nachmittagszeit. Kuchen.
Ah, mit Kuchen, ja, dann ist ganz wichtig.
Kuchen ist gut, da kann man
dann nicht kommst
locken.
Du
mal, ja. Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr auf die Uhr geguckt habt, aber die Sendung nähert sich schon ihrem Ende. Du musst unbedingt noch was spielen.
Ich muss noch was spielen?
Ja.
Na dann spiele ich mal noch was. Erstmal hier die Klappen wieder aufräumen.
Nicht aufhören.
Ich soll noch eine Minute weiterspielen, ja.
Ich muss ja die Verabschiedung noch machen. Ja, das war die Sendung Latin Boogaloo, heute mit ein bisschen wenig Latin, hier in Vertretung von Thomas Papert, der Günther Bozem am Mikrofon. Zu Gast waren die Steffi Bieber und die Olga Petrova. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Es war eine sehr, sehr tolle Sendung.
Vielen Dankeschön. Dank für die Einladung.
Danke für die
Einladung. Gerne. Ja, wir hören uns wieder mit Interkult am 10. Oktober. Und der Thomas, denke ich, in genau 4 Wochen dann hier wieder mit Latin Boogaloo. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dann wir jetzt noch ein bisschen Musik einschalten.